Hallo und herzlich willkommen zu Volume 134 von BlackFM, dem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Wir begrüßen euch ein letztes Mal im Kalenderjahr 2024 und wir beenden dieses Jahr mit einem Querpass zu den Themen Wirtschaft, Fußball der Frauen und allem, was sich so rund um die Männer tut, Stichwort Transfers, aber auch Kommunikation. Bei der Einser ist eine Trainerentscheidung gefallen und Jürgen Säumel ist gekommen, um zu bleiben. Aus dem Interims wurde der Head Coach und der Vecchio Capitano wird gemeinsam mit seinen Co-Trainern Michi Madl und Sagan Duran am 3. Jänner als Chef an der Linie in die Wintervorbereitung starten. Wir dürfen außerdem gespannt sein, was sich im Transferkarussell im Jänner tun wird, von Otto Kiteschwili über Malik Yalcoyer bis hin zu Gregory Wüthrich blubbern schon aus allen Ecken potenzielle Wechselgerüchte. Kommuniziert wird dazu unter dem neuen Sportchef Michael Parensen wenig bis gar nicht, was diese Zero-Info-Strategie oder wie diese Zero-Info-Strategie einzuschätzen ist, besprechen wir auch. Länger gesprochen haben wir für diese Sendung mit dem Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich. Wir blicken mit dem wirtschaftlichen Verantwortlichen bei Sturm auf das ökonomische und organisatorische Jahr zurück. Und neben dem Zweiertrainer, wo es noch nichts Neues zu vermelden gibt, werden auch die Damen durch die interne Trainerrochade einen neuen Übungsleiter bekommen. Was es zu Tode Djakovic und anderen Themen rund um die Sturmdamen zu sagen gibt, haben wir mit dem dortigen Sportchef Michael Erlitz besprochen. Es gibt also noch einmal eine geballte Ladung Sturminfos zum Jahreswechsel und wir werden das alles jetzt besprechen in einem Zwiegespräch. In Wien-Meidling ist der 12-Meter-Kolumnist und Serienbuchautor mir zugeschaltet, Jürgen Pucher. Hallo Jürgen.
Hallo Andi.
Und mein Name ist auch in dieser Episode Andreas Terler und wir starten direkt hinein in die letzte Ausgabe im Jahr 2024 von BlackFM. Bevor wir zu unseren Shoutouts schreiten, auch gleich nochmal der Hinweis für euch, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Wir freuen uns über jede Unterstützung, die unter anderem die Produktionskosten für diese Sendung trägt. Ihr findet alle Infos dazu auf blackfm.at unter dem Punkt Unterstützen. Und wir möchten uns zum Jahresausklang dazu recht herzlich bei den zahlreichen Hörerinnen und Hörern bedanken, die das 2024 auch tatsächlich getan haben. Wir werden das zum Anlass nehmen, euch auch 2025 wie gewohnt mit unseren Sendungen zu versorgen, damit ihr uns weiterhin so gewogen bleibt wie schon in diesem Jahr. So, wir beginnen mit den Shoutouts. Jürgen, magst du eröffnen? Such dir was aus.
Machen wir das Lustige oder das Informative zuerst?
Machen wir das Informative zuerst.
Das Informative, also das erste informative Shoutout ist, dass es einen neuen nächsten sturmhistorischen Abend am 10. Jänner geben wird mit Benny Sikora, dem Patrick Weißenbacher und dem Philipp Ulrich. Und das Thema wird diesmal die Champions League sein und der Special Guest, mit dem auch dort gesprochen werden wird, ist Hannes Reinmeier, seines Zeichens tragender Protagonist dieser Zeit.
Der sicher einige Geschichten auf Lager hat.
Bestimmt.
Dann noch ein informatives Shoutout, negativer Natur leider. Martin Kern hat sich beim Liga-Match der Zweier in Bregenz so schwer verletzt, dass er hat operiert werden müssen. Er hat leider eine Sprunggelenksverletzung davongetragen und ist auch bereits operiert worden. Wir wünschen auf diesem Weg baldige Besserung dem Kernbur aus Ungarn und hoffen, dass er im Verlauf des Frühjahrs irgendwann wieder ganz fit und voller Kräfte zurückkehren wird auf den Rasen.
Dann hätten wir ein erstes Grazer Frauen-Derby im Angebot, oder?
Ja.
Beim Hallenturnier in Graz wird es als Vorspiel zum Finale ein Grazer Derby Sturm gegen GRK von den Frauen geben. Interessantes Novum, sind wir schon gespannt, wie das werden wird.
Ja, coole Sache. Also alle, die schon genug haben von den ganzen Legenden, die sonst sich so tummeln, können auch erstmals Frauenfußball am Parkett bewundern und dann gleich ein Derby-Sturm gegen GRK. Also sicher ein weiterer Grund, sich das vor Ort anzuschauen oder auch im TV zu verfolgen, was, glaube ich, auf ORF Sport Plus übertragen wird, also Feiertagsprogramm im Fernsehen. Zu guter Letzt.
Bin gespannt, ob es da Fansupport geben wird.
Ja, ich hoffe doch. Ich hoffe doch sehr. und ich hoffe auf einen klaren Erfolg der Schwarzen. Apropos Stadtrivale, ein Shoutout hätten wir da noch.
Ja, das ist das Schönste, oder, des heutigen Tages. Mhm. Es gab ja eine Angelobung jetzt kurz vor Weihnachten in Wien und der neue blaue Wachtmeister Kunasek wird steirischer Landeshauptmann und war deswegen beim Bundespräsidenten vorstellig, der ihn angeloben musste und hat da ein bisschen so ausgeholt bei seiner Rede und bei seinen Ausführungen über die Steiermark und so weiter und hat auch zwei traditionell wichtige Fußballvereine erwähnt, nämlich den SK Sturm und den TSV Hartberg. Den Stadtrivalen in Rot hat er vergessen. Der ist ihm erst später wieder eingefallen oder geflüstert worden. Also er hat den GAK nicht erwähnt und das finden wir natürlich ein bisschen lustig.
Ja, kann man schon mal vergessen. Gut, so viel zu den Shoutouts. Wir schreiten zu unserem ersten großen Schwerpunkt. Sturm hat am Anfang dieses Dezembers seine wirtschaftliche Bilanz vorgestellt und wie zu erwarten war, gab es da durchwegs positive Nachrichten zu vermelden. Steigerungen in allen Bereichen, vermeldeten Christian Jauch und Thomas Tebbich in einer Pressekonferenz. Wir wollten zu den Themen Zahlen, Merchandising, Sponsoring und Infrastruktur aber noch das eine oder andere Detail mehr erfahren und haben deswegen beim Geschäftsführer Wirtschaft durchgerufen und ihn dazu befragt. Was dabei herausgekommen ist, das hören wir uns jetzt an.
Hallo Thomas, wir wollen heute für Black FM ein bisschen eine wirtschaftliche, finanzielle Rückschau halten für den Podcast. Zu den im Dezember präsentierten Zahlen von dir und Christian Jauch geht es natürlich einmal grundsätzlich um einen Aufwärtstrend, da die letzten Jahre ja sehr positiv ausgefallen sind. Ich würde da gern bei den Zahlen noch ein, zwei Details nachfragen. Wir reden von einem Gesamtumsatz von 51 Millionen Euro, den ihr kommuniziert habt.
Ja.
Mein erster Punkt dabei ist, warum haben wir im Verhältnis zur restlichen Liga so hohe Beraterkosten? Wie haben Sie die ergeben? Wie hat sich das entwickelt?
Ja, prinzipiell blickt man natürlich in Summe gesehen auf ein unglaublich positives Jahr zurück. Eigentlich schon die letzten Jahre natürlich auch aufgrund des massiven sportlichen Erfolgs und die internationalen Teilnahmen, Transferlöse und dergleichen, aber auch die Zuschauerzahlen sind gestiegen. Ja, Mitgliederwesen wissen wir auch, sind auch massiv gewachsen. Und massive Kosten bei den, ich glaube, dass das im Verhältnis sehr ähnlich ist, was die Beraterkosten betrifft. Das ist natürlich, wenn man große Transfers tätigt in beide Richtungen, dann partizipieren natürlich immer verschiedenste Personen mit, die abgebenden und aufnehmenden Vereine partizipieren klarerweise mit und dann natürlich zusätzlich auch die jeweiligen Manager der Spieler.
Und wenn wir noch eine zweite Zahl nehmen, die mich ein bisschen verwundert hat, der Christian hat in der Pressekonferenz von euch von einem Bruttogewinn oder einem Gewinn vor Abzügen von siebenstelligen Zahlen geredet. Am Ende habt ihr eine Zahl von 30.000 Euro Gewinn bekannt gegeben an die Bundesliga. Ja. Warum ist das gar so wenig? Wo geht das Ganze hin?
Ja, die Kosten sind natürlich, was den sportlichen Bereich betrifft, massiv gestiegen und natürlich auch leichter Wachstum in der Geschäftsstelle, aber vor allem auch im Bereich Merchandising, muss man sagen, die Zahlen dort sind ja massiv explodiert, zusätzliche Erweiterung des Shops, also kostenseitig ist natürlich der Verein auch gewachsen und ja, deswegen oder daraus ergibt sich dieses Jahresergebnis.
Das heißt, einfach erklärt, es wurden sehr viele Teile des Gewinns reinvestiert und deswegen bleibt am Ende des Tages wenig über.
Ja, genau. Wir haben wieder versucht, also wir haben ja an allen Ecken und Enden dieses Infrastrukturthema in Wirklichkeit. Wir haben den Postsportplatz bei den Damen, dort haben wir investiert in Flutlicht, in die Rasenqualität. Wir haben unterstützt in der Kurve mit der Rasenqualität. Wir haben im Gleisdorf unterstützt. Also es sind überall oder viele unterschiedliche Posten dann, wie schon angesprochen, in das Personal, in den Kader und so weiter. Und das sind natürlich in Summe große Posten, die den Gewinn dadurch natürlich auch reduziert haben.
Du bist eh schon zum Thema Infrastruktur gegangen, da möchte ich jetzt kurz bleiben. Zum geplanten Trainingszentrum hat der Christian in der PK gesagt, das war einmal vorgesehen und das haben wir ja schon öfter diskutiert, dass man das mit einem Investor gemeinsam finanziert und hat sich dann aber aus diversen Gründen dagegen entschieden. Warum hat man sich dagegen entschieden?
Ja, der ursprüngliche Plan war das Grundstück, also 50% hat sich ja die Stadt committed 50% zu kaufen. Und der Plan war es ursprünglich eben, dass die zweiten 50% ein Investor, aber ein Unterstützer kaufen wird. Aber dann, wenn wir dann in die Details gegangen sind und geschaut haben, ja, was ist dann mit einem Pachtzins und Baurechtszins und die Dinge, die man bezahlen muss, dann haben wir eigentlich überlegt, dass das fast keinen Sinn macht. Vor allem auch aufgrund der derzeitigen Liquiditätssituation. Und dann haben wir gesagt, ja, wir schaffen wir auch Assets damit, wenn wir selbst was kaufen. Und jetzt haben wir gesagt, nein, die zweiten 50% willst du im Graz direkt kaufen. Um dann ja auch langfristig natürlich auch, wie schon, einfach auch einen Mehrwert für den Verein zu haben.
Das heißt, das ist aber grundsätzlich kein Indiz dafür, dass man sich grundsätzlich an Investorenbeteiligungen in solchen Fällen, dass man das ausschließt für die Zukunft. Das hat damit nichts zu tun. Das war einfach eine rein wirtschaftliche Überlegung für dieses Projekt.
Naja, Investor, das klingt komisch. Es wäre gar kein Investor. Es ist eigentlich ein langjähriger, großer Partner von Sturm Graz, wäre das gewesen. Das ist eigentlich Investor, ein Unterstützer dieses Projekts, Zentrum Bunkigam, so wie wir das nennen. Aber das Investorenthema, ich glaube, das wird ja eh jedes Mal, egal ob es vom Präsidenten ist oder von mir, ganz, ganz klar abmoderiert. Und wir uns dazu committen, dass wir wieder Verein sind. Also das Thema ist eher vom Tisch.
Eine Detailfrage auch zum Trainingszentrum noch, weil ihr jetzt bekannt gegeben habt, was alles umgesetzt wird, die größere Fläche, die Halle und so weiter, das ist alles wunderbar. Aber 100 Parkplätze haben uns stutzig gemacht. Wieso braucht man so viele Parkplätze, wenn was öffentlich so gut angebunden ist?
Da geht es also im Trainingsbetrieb natürlich die Eltern, die Kinder bringen und dann teilweise auch beim Training zuschauen, klarerweise. Da haben wir auch eine schöne Kantine geplant mit einer Terrasse, eben direkt auf der Tribüne, alles überdacht. Und dann vor allem aber, wenn Spielbetrieb ist, ob es jetzt Damen-Bundesliga-Spiele sein werden und dann auch zeitversetzt spielt dann ja auch noch die Akademie und die Future League. Also da ist dann schon ordentlich Betrieb. Und deswegen braucht man die 100 Parkplätze. Damit wird man vielleicht beim Spielbetrieb gar nicht ganz durchkommen, aber das sollte dann rundherum, so wie es auch in Messendorf ist, quasi auf der Straße oder dort auf den anliegenden Grünflächen sozusagen, dann sollten noch zusätzliche Parkmöglichkeiten sein. Aber uns war es wichtig, dass man so viel wie möglich auch direkt am Gelände abbilden kann.
Dann sind wir eh schon beim nächsten Stichwort Spielbetrieb. Ein kurzer Sportstättenüberblick. Du hast, wie erwähnt, können die Damen in diesem neuen Trainingszentrum ihre Spiele austragen, 500 Plätze. Was wurde aber aus der Idee, die Grurmeis-Spielstätte zu adaptieren, eventuell sogar für die Zweier, die ja im Trainingszentrum definitiv nicht spielen wird können, Stichwort fehlender Auswärtssektor und diverse Dinge in der zweiten Liga, die notwendig wären. Wie steht es da um diese Grurm-Geschichte eigentlich?
Ja, da sind wir in engem Austausch, auch mit der Politik, aber das Thema ist, dass der GSC dort vor Ort ja eingemietet ist und die so viele Jugendmannschaften haben, dass sie am Kunstrasenplatz mit den Trainingseinheiten einfach nicht durchkommen und immer auch die Rasenfläche benutzen müssen. Und wenn du so viel Betrieb auf der Rasenfläche hast, dann kannst du in Wirklichkeit gar nicht so gut pflegen, dass der Rasen über das gesamte Jahr die Qualität hat, um dort zweite Liga und Damenfußball zu spielen. Und vor allem müsste man auch massive Adaptierungsmaßnahmen durchführen, um auch offiziell mehr als 300 Besucherinnen und Besucher dort haben zu dürfen bei den Spielen. Das heißt, Tribüne, Fluchtwegsituation, WC-Anlagen, Kantine, wir kennen die Situation vor Ort. Deswegen sehen wir es im Moment extrem schwierig, dass wir das als Spielstätte in Zukunft nutzen können.
Aber es ist noch nicht gänzlich verworfen, sondern es ist ein weiterer Diskussionsprozess, oder haben wir sich im Prinzip jetzt einmal davon verabschiedet?
Ja, im Moment werden wir es natürlich versuchen, wenn diese Doppelspiele sind, das heißt, die Damenbundesliga zuerst spielt und man dann runterpilgern kann ins Liebenauer Stadion zum Spiel der Kampfmannschaft. Das werden wir natürlich versuchen, das auch in der nächsten Saison wieder umzusetzen, aber dass man das wirklich als hundertprozentige Spielstätte ansieht für die Damen, damit planen wir es aber nicht.
Du hast vorher selbst Merchandising angesprochen. Du hast es auch in der Pressekonferenz als dein Steckenpferd bezeichnet. Angesichts der Erfolge ist es natürlich stark gestiegen, die Umsätze in diesem Bereich. Der Fanshop in Seiersberg ist errichtet worden. Das ist alles aller Ehren wert. Aber ganz Hand aufs Herz gefragt, bist du selbst mit dem Angebot, das ihr aktuell anbietet und dem Verfügbarkeitsstatus desselben immer zufrieden?
Ich glaube, das Angebot, wir haben knapp 250 unterschiedliche Artikel. Das Angebot ist meiner Meinung nach richtig cool, sind auch im Austausch mit den Fangruppen, dass wir eben auch immer eine Kollektion haben, die auch für sie passt. Ich glaube, dass für jeder Mann, jeder Frau etwas dabei ist. Lieferverfügbarkeiten, vor allem was Nike-Produkte betrifft, ist besser geworden. Manchmal war es beim Trikot noch ein Thema, jetzt ist aber alles verfügbar. Und die anderen Produkte, die wir ja selbst in Auftrag geben, da haben wir eigentlich immer super Verfügbarkeit von Schals, Hauben, Jacken, Hoodies oder dergleichen sind. Also da sind wir richtig gut aufgestellt. Und auch, dass wir den Shop erweitern in Seiersberg, war absolut richtige Entscheidung, weil wenn man in den letzten Wochen einmal vor Ort war, das ist ja unglaublich, was da abgegangen ist und wie viele Fans bei uns vorbeigeschaut haben.
Das ist ja wunderbar, dass da viele vorbeischauen, aber jetzt konkret zwei Beispiele. Die Stripes Collection, wenn ich da was versuche zu kaufen, weil ich wollte das unlängst, ist es mir nicht gelungen, was Verfügbares zu finden. Und wenn ich für meine Kinder versuche einzukaufen, habe ich auch immer wieder ein großes Limit hinsichtlich Verfügbarkeit. Und das habe ich jetzt schon öfter versucht. Also ich bin der Meinung, oder es wurde uns auch zugetragen, dass das nicht nur wir so sehen, dass da schon manchmal einen gröberen Engpass gibt bei gewissen Dingen. Woher kommt der?
Ja, Urban Stripes ist natürlich eine besondere Kollektion und da versuchen wir immer mit neuen Produkten zu kommen, die mehr oder weniger auch limitiert, aber in geringerer Stückzahl angeboten werden. Und das Kinderthema, das wird vermute ich jetzt einmal, ich weiß es nicht, aber wird ein Nike-Thema gewesen sein. Da haben wir natürlich auch auf die Lieferungen gewartet. Aber wie gesagt, das hat sich jetzt im Herbst eigentlich stark verbessert und im Moment ist alles verfügbar.
Wenn wir zum Sponsoring gehen, hast du gesagt, dass da mehrere neue Anfragen und Partnerschaften immer wieder am Laufen sind, dass ihr eigentlich eher schon das Thema habt, dass ihr gar nicht mehr akquirieren geht, sondern nur mehr moderiert, was auf euch zukommt und die richtige Preisgestaltung finden wollt. Kannst du da irgendein Beispiel nennen, was da zum Beispiel so eine Anfrage ist oder welche Arten von Partnerschaften da an euch herangetragen werden durch diese Erfolge, die es jetzt gibt und durch dieses gesteigerte Interesse?
Ja, daher ist also ganz spannend ist natürlich, es gibt ja unglaublich viele Sturmfans in der Steiermark, die in mittelgroßen oder auch größeren Unternehmen arbeiten. Deswegen ist auch die Incentivierung der Mitarbeiter ein großes Thema geworden, dass der Betriebsrat kommt oder die Geschäftsführung kommt und sagt, ja, wir haben so viele Sturmfans, machen wir doch was. Und da bietet es sich richtig gut an, bei uns zum Beispiel in der Sportsbar zwei Tische zu buchen, dann vielleicht noch eine Stadionführung dazu zu buchen, um noch näher dran sein zu können. Und extrem gerne gebucht wird auf der Business Club, kann man mit 50 bis 60 Personen kommen, da kannst du dann auch direkt am Kunstrasen neben dem Spielfeld ganz nahe dabei sein. Beim Aufwärmen kommt auch immer ein Spieler vorbei für Autogramme. Der Präsident begrüßt dort, die kommen vorbei, erzählt ein bisschen was über den Spieltag. Also das sind so die beliebten Produkte an den Spieltagen. Und sonst geht es den Marken natürlich um die Visibilität, die ja aufgrund der massiv gestiegenen Reichweiten, die wir haben, egal ob es auf Social Media ist, oder auch im TV-Bereich die Produkte, die gebucht werden. Social-Media-Bereiche, alles, was die gesamten Postings betrifft. Wir haben jetzt knapp 400.000 Follower auf allen Plattformen gemeinsam. Also auch diese Online-Produkte werden sehr gut gebucht.
Der Christian hat in der Pressekonferenz davon gesprochen, dass die Shirts und alles, was klassisches Sponsoring ist, quasi am Limit ist und dass es da keine Kapazitäten mehr gibt und deshalb müsse man in die Innovation gehen. Was kann man sich unter innovativen Sponsoring-Modellen vorstellen?
Ja, das größte Thema, ich habe Sie angesprochen, ist eigentlich alles, was digitale Medien betrifft. Das heißt jetzt zusätzliche Vermarktung von Testspielen zum Beispiel. Da haben wir jetzt noch keinen Partner. Und alles, was Social Media Kampagnen betrifft, da gibt es noch Möglichkeiten. Sonst die klassische Werbung mit dem Trikot sind wir so gut wie ausgebucht. Da gibt es sicher neue Fläche für die neue Saison. Aber sonst LED-Bande, Video-Wall und die TV-aktiven Banden im Stadion, da sind wir eigentlich ja, so gut wie ausverkauft.
Kurz noch zum Hauptsponsor. Wenn ich mich nicht irre, hast du mir mal gesagt, dass die Verhandlungen für den nächsten Vertrag mit Buntigammer aktuell am Laufen sind. Ist es bei diesen Verhandlungen, abgesehen davon, dass man versuchen wird, mehr Geld zu lukrieren durch die Erfolge der letzten Jahre, eigentlich auch ein Thema, den Sponsor endlich aus dem Vereinsnamen heraus zu diskutieren?
Immer sehr spannendes Thema, werden wir natürlich wieder mit aufnehmen, aber bei den letzten Gesprächen haben wir andere Themen am Tisch gehabt, die wir besprochen haben, was die Vertragsverlängerung betrifft.
Aber ist es dir und dem SK Sturm ein Anliegen, dieses Thema weiter zu verfolgen oder ist das nicht vorrangig aktuell interessant?
Nein, mit Aufnehmen tun wir es immer. Es ist dann immer natürlich am Ende des Tages entscheidend, was oder wie schlägt sich das in monetäre Einheiten nieder, sozusagen bei den Vertragsverhandlungen, wenn ich zusätzlich was haben möchte. Und dann aber was rausstreicht, was dem Sponsor extrem wichtig ist, da muss man dann halt wirklich schauen, dass man gutes Einvernehmen erzielen kann. Aber es ist schon immer auch wieder ein Thema.
Da hake ich jetzt nochmal ein. Ja. Es ist dem Sponsor extrem wichtig, sagst du. Ist es aus Buntigammer Sicht, deine Einschätzung, überhaupt noch notwendig, dass man das in den Namen schreibt, weil die Assoziation von Buntigammer und Sturm schon so etabliert ist über Jahrzehnte, dass das ja eigentlich gar keinen Sinn mehr macht, dass man das auch in den Namen reinschreibt, weil es ja ist ja sowieso offensichtlich, dass Buntigammer zu Sturm gehört, oder?
Ja, das ist offensichtlich. Wir sind die letzten Jahrzehnte ja super gemeinsam gewachsen. Die Identifikation ist da, jeder weiß, ich glaube, in ganz Österreich sogar, sogar wenn du es ungestützt machst, das Buntigammer und Sturm, dass wir zusammengehören. Aber wie wichtig Ihnen das wirklich ist, das müsste man in Wirklichkeit ja bei Ihnen dann nachfragen. Aber ja, ist schon jedes Mal ein Thema für Sie, wenn wir es ansprechen.
Noch einmal kurz zum zum Champions League-Spiel in Lille. Da war diese Sponsorgeschichte auch kurz aktuell mit dem SOS-Kinderdorf-Thema, das ihr auf Shirt tun wolltet, weil man eben kein Alkohol draufdrucken darf in Frankreich. Buntigammer hat da zuerst kommuniziert, man will nicht mit Kindern und Alkohol assoziiert werden und deswegen geht das nicht. Ihr habt dann kommuniziert, dass man den Schriftzug nur einmal verändern darf und man müsste dann mit dem neuen Schriftzug die Champions League-Saison fertig spielen und deswegen geht das nicht. Das war dann alles ein bisschen verwirrend. Kannst du uns nochmal genau aufklären, wie das wirklich war?
Wir haben von der UEFA erfahren, also wir haben ja schon einmal gespielt damit, dann haben wir im Sommer Sturm drauf gehabt, was wir immer machen, wenn wir jetzt in der Türkei oder in Frankreich spielen prinzipiell. Und dann haben wir mehrere Optionen in Wirklichkeit beleuchtet, weil die UEFA gesagt hat, es muss einen karitativen Zweck haben. Und wir könnten mit Sommersturm spielen, aber das ist kein karitatives Unternehmen dahinter. Dann müssten wir auch die weiteren Spiele mit Sommersturm spielen. Das wollte natürlich auch Buntigammer nicht, das wollten auch wir nicht. Und dann haben wir verschiedenste karitative Einrichtungen geprüft. Aber es war dann am Ende des Tages leider das nicht möglich umzusetzen und deswegen haben wir es jetzt freigelassen und werden dann ganz normal beim nächsten Spiel auswärts in Bergamo natürlich wieder Buntigammer drauf haben.
Kurz zum Ausblick, jetzt war das Jahr natürlich erfolgreich, vor allem wirtschaftlich und sportlich. Die letzten Jahre überhaupt ein stetiger Aufwärtstrend. Wenn man schaut, was hast du fürs kommende Jahr am Zettel? Wo sind große Themen? Was ist an Verbesserungen und Weiterentwicklungen in deinem Bereich geplant? Hast du da schon einen Überblick für uns, was da so ansteht?
Ja, wir haben jetzt versucht, die letzten Tage noch eigentlich Workshops zu machen, intern so ein bisschen aufzubereiten. Wie war das erste Halbjahr? Was haben wir jetzt dann noch geplant für das zweite Halbjahr und dann darüber hinaus für 2025/2026? Und ganz entscheidende Themen sind einmal die Qualität, ich sag's mal, zu stabilisieren in Wirklichkeit. Ich glaube, dass wir in vielen Bereichen sehr gute Qualität bieten. Uns aber vor allem, was die digitale Plattform, also auch unseren LMS, den Anbieter für E-Commerce und für das Ticketing und Mitgliederwesen, dass wir da noch einmal einen guten Austausch brauchen, weil es da einfach auch in der internen Bearbeitung manchmal einfach zu Komplikationen kommt, was dann aber zum Beispiel auch die Wartezeiten für die Fans oder Mitglieder verlängert. Das heißt, das ist sicher einer der Bausteine, an dem wir drehen werden. Und vielleicht auch noch Verbesserung, was Stadion, also was den Spieltag betrifft, die Vorplatzsituation, alles, was Gastronomie betrifft, da wollen wir uns weiterentwickeln. Das heißt, dass es auch Sitzmöglichkeiten geben wird. Dann sind ja die WC-Anlagen geplant, die im Open-Air-Eingang, also unter der Nord, gebaut werden sollen. Dann werden wir versuchen, den Fanshop zu erweitern in Liebenau und den Service Point, also für die hinterlegten Tickets zu erweitern und in das Stadion zu verlegen. Also da haben wir schon einige große Pläne und dann natürlich die gesamte Entwicklung, Trainingszentrum Buntigammer, also Detailplanung, die ganzen Einreichungen und so weiter. Also ja, haben wir schon einiges noch vorgenommen für das zweite Halbjahr, aber dann auch schon für das kommende Jahr 2025/2026.
Letzte Frage zu deiner Schnittstelle, die jetzt sich verändert hat in der Herbstsaison. Michael Parenzen ist dein neues Gegenüber in der Geschäftsführung. Was kannst du bisher nach ein paar Wochen schon über die Zusammenarbeit sagen? Wie hat sich das eingegroovt sozusagen? Seid ihr ja schon im regelmäßigen Austausch? Funktioniert das nahtlos? Wie schaut es da aus?
Ja, super. Bin sehr glücklich, dass der Michael da ist. Natürlich zu zweit auf der Kommandobrücke ist es einfach einfacher, wenn man sich austauschen kann. Das machen wir tagtäglich in Wirklichkeit. Super Einvernehmen bis jetzt, also eigentlich vom ersten Tag an haben wir uns gut verstanden Und natürlich bei mir jetzt auch einige Themen liegen geblieben, was den sportlichen Bereich betrifft, nachdem der Andi nach Deutschland gegangen ist, haben die Leute bei mir angerufen, Spieler, Manager und so weiter. Und das hat er jetzt alles übergeben. Und na, guter Austausch. Schön, dass er da ist. Und jetzt kommen ja eh spannende Wochen mit der ersten gemeinsamen Transferzeit. Ja, nach einer Woche Auszeit jetzt freue ich mich dann drauf, dass wir das gemeinsam angehen können.
Dann hake jetzt nochmal ein, wenn du es angesprochen hast, gemeinsame Transferzeit. Wie besorgt bist du über die kommende Transferzeit hinsichtlich möglicher Verluste?
Also im Moment bin ich...
Spielerischer Natur meine ich natürlich.
Ja, im Moment bin ich relativ entspannt. Der Kader ist richtig gut, der Kader ist auch sehr breit. Natürlich, wie immer, wird es die eine oder andere Überraschung wahrscheinlich noch geben, aber ich glaube, dass wir das gut meistern werden. Michael und vor allem auch im Scouting-Abteilung und so weiter sind gut vorbereitet. Im klassischen Schattenkader, habe auch schon eine gute Präsentation gesehen, dass überall 2, 3 zusätzliche Spieler an den wichtigsten Positionen quasi im Hintergrund schon abgefragt worden sind. Und deswegen bin ich im Moment relativ entspannt und auf jeden Fall guter Dinge, dass wir das super meistern werden.
Dann vielen Dank und guten Rutsch in den Jänner und wir hören uns wieder.
Ja, sehr gerne und einen guten Rutsch und alles Gute fürs kommende Jahr wünsche ich auch der gesamten Sturmfamilie.
Soweit also Thomas Tebbich im Gespräch mit dir, Jürgen. Das ist jetzt durchaus, ist ja durchaus einiges dabei gewesen. Vieles auch jetzt durch die Detailnachfragen nachvollziehbar. Mir kommt aber schon vor, Tebbich versucht da auch das eine oder andere Thema bewusst klein zu halten. Wenn wir da vielleicht gleich bei einem Thema beginnen, wo ich mich doch ein bisschen wundern habe müssen, weil dass das Merch-Angebot tatsächlich, Zitat, richtig cool ist, das habe ich sonst von noch niemandem gehört.
Ja, das ist generell bei so Themen, wo er offenbar weiß oder zumindest vermutet, dass wir das glauben, dass nicht alles so super im Lot ist, macht er das eigentlich immer recht geschickt, dass er das auf der Oberfläche behandelt und dann woanders hingeht. Also abmoderieren ist eher ein guter Begriff. Er versucht das dann natürlich ein bisschen umzulenken. Und hat aber bei den Themen, die offensichtlich zu kritisieren sind, und das ist die fehlende Verfügbarkeit von gewissen Fanartikeln und das teilweise sehr mickrige Angebot für gewisse Bereiche des Merchandisings ausbaufähig ist, dass wir das selber wissen und dass er da nicht einmal auf die Kritik auch eingehen kann. Das ist so wie beim Ticketing damals in Klagenfurt. Er hat einfach nicht, er ist nicht willens, dass er da einmal sagt, okay, da ist möglicherweise nicht alles rund gelaufen, da könnte man oder müsste man dieses und jenes tun, das kommt in seinem Repertoire offenbar nicht vor.
Erstaunlich, weil du hast das ja dann hast nochmal nachgehakt, weil du ja wirklich akute Erfahrungen gemacht hast im Versuch, da was zu kaufen, auch gerade im Kinderbereich und so weiter, aber wollte er nicht konkreter darauf eingehen. Beim Thema Sponsoring hat mich gewundert, dass es offenbar jetzt keinen Bedarf gibt, da an den ganz großen Schrauben zu drehen. Also du hast natürlich allgemein angesprochen aufs Thema Sponsoring und was sich da so getan hat seit dem Meistertitel und der Champions League. Und er hat dann davon gesprochen, dass jetzt mehrere Unternehmen gibt, die jetzt durchaus 2 oder mehr Tische in der Sportsbar buchen. Also wie gesagt, ich schließe daraus, entweder denken sie gar nicht mehr drüber nach, größere Partner zu finden oder ja, es ist einfach kein Thema.
Ich habe es auch nicht ganz verstanden und ich habe eh nachgefragt, was jetzt zum Beispiel das Innovative im Sponsoring sein soll, von dem der Jauch geredet hat bei der Pressekonferenz. Aber da kamen dann immer nur irgendwelche Social-Media-Themen und so weiter und das ansonsten ist es tatsächlich diese Incentive-Geschichte, wo Unternehmen ihre Mitarbeiter so quasi Goodies geben im Stadion und dass man das recht gut verkaufen kann, das ist ja auch schön und gut, das soll man ja auch machen und kann man sicher gut Geld machen damit, ist aber halt strategisch nicht wirklich eine Weiterentwicklung des ganzen Sponsoring-Themas, also dass man dann noch größere strategische Partner für gewisse Bereiche möglicherweise ist da eine Buntikammer im Weg und man darf das gar nicht, das ist halt also eine Vertragsgeschichte möglicherweise, dass der Buntikammer drauf sitzt und kann großen strategischen Partner nebenbei zulässt. Da müsste man mal schauen, was in diesen Verträgen steht oder fragen. Aber ganz offenbar geht es da bei diesen großen Fortschritten im Sponsoring um solche Sachen. Und Leiberl und Banden und so weiter sind ja offenbar voll. Da hat nichts mehr Platz. Wie das Leiberl so ausschaut, glaube ich das auch, dass da nichts mehr Platz hat. Und die Banden sind halt auch begrenzt, das sehe ich schon ein, dass man da irgendwann einmal ans Limit kommt, aber bei den anderen Sachen, also nach meinem kleinen Maxi-Verständnis, wäre da schon noch was drin.
Mhm. Und vor allem, wenn man sich das Sponsor-Portfolio vom SK Sturm anschaut und vom Stadtrivalen, da ist dann doch sehr viel gleich. Ne?
Findet man schon Überschneidungen, ja.
Mehr als man eigentlich vielleicht geglaubt hätte, und dass man da beim einen Verein von einem Champions-League-Verein redet, der jetzt seit dem letzten Marktwert-Update, glaube ich, wieder einen Kaderwert von über 80 oder 90 Millionen hat, oder an die 90 Millionen. Und beim anderen vor einem gerade erst aufgestiegenen, in den letzten Jahren längerjährigen Zweitligaverein, wundert mich dann schon, dass da so wenig passiert. Wir waren beim Thema Buntigammer und du hast ihn auch nochmal zu dem Lille-Spiel befragt. Hundertprozentig schlau waren bin ich draus noch immer nicht. Am Ende des Tages muss ich aber schon sagen, es ist schon bitter für einen Verein, wenn du so viel Aufmerksamkeit bekommst, deine Highlight-Clips in ganz Europa und darüber hinaus ausgespielt werden von einem Spiel und du dann dort zu sehen bist in einem Trikot, wo schwarzes Gaffertape rum ist.
Wie wohl Kollege Wonisch festgehalten hat, es hat ihm gut gefallen. Die Leiberl schauen super aus. So.
Naja, also.
Aber ja, natürlich. Ich habe auch nicht verstanden, wenn er dann sagt, es wurden alle Möglichkeiten versucht auszuloten, aber es gab eben dann keine und deswegen musste man es überkleben. Was jetzt genau der Hinderungsgrund am SOS Kinderdorf war, habe ich auch nicht verstanden, weil es ist ja offenbar möglich, was Karitatives zu machen, um nicht den Sponsornamen zu wechseln. Genauso wie man dieses Sommersturm oder wie haben es gemacht beim letzten
Mal? Sommersturm, genau.
Dass das offenbar dann auch gilt, wenn du ausweichen musst wegen der Alkoholregelung, dass du nachher weiter wieder Buntigammer draufschreiben darfst. Und offenbar ist es ja bei karitativen Dingen auch so. Also ich verstehe es nicht ganz. Möglicherweise stimmt die Ursprungsgeschichte, dass Buntigammer gesagt hat, wir wollen das nicht. Und er würde es nicht sagen. Keine Ahnung.
Möglicherweise, oder man ist halt einfach an der Kurzfristigkeit gescheitert, weil wenn ich mir dann anschaue, wie das Leiberl ausgeschaut hat, ist das in sehr kurzer Zeit alles dann entschieden worden und umgesetzt worden.
Was aber dann schon witzig ist, weil jetzt hat man die Erfahrung in Frankreich ja schon mehrere Male durchlebt, oder? Dass das dort eben nicht geht.
Ja.
Und das letzte Spiel mit Brest, da wäre dazwischen ein bisschen Zeit vergangen, dass man was organisieren hätte können.
Mhm. Habe ich mir auch gedacht. Buntigammer generell, da finde ich schon auch bemerkenswert im negativen Sinne, dass man offensichtlich nicht im geringsten irgendwie darüber nachdenkt, den Sponsor auf keinen Fall irgendwie irritieren möchte und ihm vorschlagen möchte, vielleicht doch den Sponsornamen aus dem Vereinsnamen zu entfernen und ihn eigentlich, kommt man vor, am liebsten auf ewig den Platz im Vereinsnamen geben will.
Ja, vor allem, also im Teppich ist es offenbar wurscht, das merkt man ja. Also das ist ein Thema, das ihn offenbar nicht interessiert. Er wird, glaube ich, sich nur wundern, dass das manche in der Fanszene schon noch immer sehr interessiert. Aber die Grundgeschichte, die ich versucht habe auch zu erfragen, ist, ob das überhaupt nur notwendig ist, bei dieser Verbindung Buntigammer Sturm, dass man das einschreiben muss, weil es ist ja sowieso, seit wir denken können, mittlerweile fast der Hauptsponsor und konnotiert automatisch Buntigammer mit Sturm. Das ist schon ganz normal, dass man Buntigammer und Sturm irgendwie zusammentut. Und da frage ich mich halt, ist es wirklich notwendig, dass man dann in jeder Tabelle lesen muss, Buntigammer Sturm Graz? Ich weiß nicht genau, ob der Sponsor selbst da so ein gesteigertes Interesse dran haben sollte, dass das so bleibt, weil die Marke an sich, wie ja damals bei dieser Freiheit für Sturm mit dem Logo auch wissenschaftlich dokumentiert wurde, wird ja noch mehr wert, wenn du das nicht drinnen hast.
Mhm.
Und möglicherweise ist das für einen Sponsor dann auch nochmal interessanter, wenn du Premium-Partner bist, aber keine Ahnung, die ganzen großen Clubs mit ihren Premium-Partnern haben das deswegen auch nicht im Vereinsnamen drin und der Premium-Partner ist trotzdem recht zufrieden mit dem Ding, Samsung, schieß mich tot, irgend sowas.
Mm.
Hast alle Real Samsung Madrid.
Ja. Jedenfalls wird Buntigammer von selber nicht auf die Idee kommen, daran was ändern zu wollen. Also das muss schon von Sturm kommen, aber die ganz großen Hoffnungen darf man da anscheinend nicht haben.
Ja, vor allem, es gibt ja diesen Generalversammlungsbeschluss, dass, falls der Hauptsponsor einmal wechselt, dass das nicht mehr gemacht wird. Wenn ich das auch schon gemacht habe, dann kann ich ja zumindest im Laufe der Zeit, und Buntigammer hat ja durch die Erfolge von Sturm jetzt sicher auch nicht gelitten. Das hat ja denen sicher auch was gebracht. Und das ist ja für den Hauptsponsor natürlich auch optimal, so wie es die letzten Jahre gelaufen ist.
Mhm.
Da hat man ja zumindest ein bisschen Verhandlungsmasse drin für die nächste Verhandlung, dass man sagt, okay, das war uns jetzt aber schon ein Anliegen, dass wir das einmal loswerden. Es ist mit Logo gegangen vor mittlerweile über 10 Jahren. Jetzt hat man eh lang durchgeschnauft. Jetzt könnte man das vielleicht einmal angehen.
Ja, es wäre zu wünschen. Wir werden es weiter thematisieren. Jedenfalls positiv, was man schon auch sagen muss, ist zumindest der Ausblick, den er so geliefert hat, auf das, was so in nächster Zeit zumindest geplant ist. Er hat da Verbesserungen im Bereich E-Commerce, Ticketing angesprochen. Das ist ja mal grundsätzlich keine schlechte Sache. Auch was die Umbauarbeiten in Liebenau betreffen, gibt es ja das eine oder andere, was da passieren wird. Stadionvorplatz, Gastro, WC-Anlagen in der Nord, auch was den Einlass ins Stadion betrifft, Service Point etc. Also der Ausblick lässt einen zumindest ein bisschen positiv bleiben.
Ja, wenn diese Dinge tatsächlich alle angegangen werden, dann ist es natürlich gut. Was nicht in seinem Ermessen liegt, was aber auch passieren wird, sind diese Zugangsdrehkreuze, die neuen. Die müssten ja auch kommen jetzt dann für die Nordkurve, die die Stadt baut. Also vielleicht wird das wirklich ein bisschen ein besseres Vorplatzerlebnis jetzt dann im Frühjahr.
Ja, wir hoffen es. Dann machen wir gleich weiter. Teppich hat ja auch am Ende, du hast ihn ja auch befragt zu Michael Parenzen und auch den Austausch mit ihm. Und er hat dann auch schon anklingen lassen, dass es wohl den einen oder anderen zusätzlichen Transfer noch im Winter geben wird, aber er aufgrund des ja, vorherrschenden Schattenkaders ganz guter Dinge ist, dass Sturm da auch im Frühjahr eine schlagkräftige Truppe am Feld hat. Das bringt uns gleich zum nächsten Punkt, nämlich ja einer Art aktuellem Allerlei rund um die Einser der Männer. Beginnen wir jetzt einmal mit den sportlichen News dieser Tage. Jürgen Säumel samt Staff sind jetzt fix am Ruder. Michi Madl und Sagan Duran fungieren weiterhin als Co-Trainer. Jürgen, du hast gesagt, und wir haben auch gepostet, die präsidialen Rufe wurden erhört. Man kann also sagen, die naheliegendste Wahl ist am Ende dann auch getroffen worden.
Und die mit dem geringsten Risiko für den Sportchef, weil er hat keinen eigenen Trainer durchgedrückt, für den er dann gerade stehen muss, wenn es nicht funktioniert. Sondern nimmt everybody's darling, was jetzt überhaupt, man muss da jetzt eine Präambel machen, es hat überhaupt nichts damit zu tun, ob Säumel jetzt der richtige Trainer ist oder nicht. Es kann durchaus sein, dass Jürgen Säumel der richtige Trainer ist und das super gut funktioniert. Da geht es nur um die Begleitumstände und die sagen einem halt, wenn ich den Trainer nehme, den sich von Präsident abwärts bis zu den Fans alle wünschen und das komplette Social Media, das rund um Sturm kreist auch, dann okay, dann nehme ich den. Und wenn es nicht funktioniert, dann sage ich, okay, wir haben das versucht, was alle wollten, jetzt müssen wir es halt doch ändern. Mhm. Dann tue ich immer viel leichter als Michael Parenzen, als wenn ich sage, ich nehme Trainer XY, den ich sehr schätze, und der verliert die ersten 6 Partien.
Ja. Jetzt ist aber dann trotzdem natürlich die Frage, wenn sich der Präsident jetzt erhört fühlt, ist er dadurch noch mehr motiviert, weiter reinzurufen?
Du machst mir jetzt Sorgen.
Es war nur eine Vermutung.
Ich weiß es nicht. Ich hatte kurz Austausch mit ihm danach, nachdem ich mich ja schreibend sehr beschwert habe drüber. Und da hat er schon ein paar spitze Bemerkungen dazu fallen gelassen in diesem Austausch. Ich habe ihm dann aber gesagt, dass so quasi, er hat ein bisschen so angedeutet, ich würde ja versuchen, ihn zu demontieren mit diesem Ding. Und dann habe ich gesagt, so nur weil du dem unnötige Zurufe machst zum deinem Wunschtrainer, heißt es noch nicht, dass wir die gern wegkommen würden als ÖFB-Präsident oder so irgendwas. Aber er hat, glaube ich, möglicherweise die Botschaft gehört von mehreren Seiten, weil es ist ja nicht so, dass das nur wir gefunden haben und dass das nur uns aufgefallen ist. Das haben wir ja. Ein paar andere Leute auch bemerkt.
Na, dadurch waren die Anzahl der medialen Auftritte des Präsidenten zu viel, dass man das hätte überhören können.
Vielleicht hat er seinen Schwall jetzt, ist er alles losgeworden, was er wollte, und jetzt kann man wieder normal weiter tun vielleicht.
Ja, hoffen wir es einmal. Damit kommen wir gleich ein bisschen zu einem Transfer-Update. Yusuf Gazibegovic hat uns ja leider bereits verlassen, aber so wie es so herumrumort, dürfte er nicht der Einzige sein, der Sturm in diesem Winter verlassen wird. Was sind denn da deine Infos?
Ja, es heißt aus dem Verein, dass es rund um Ota Kitteschwili eine Gefahr gibt und dass zumindest die wesentlichen Leute im Verein diese Gefahr sehen, dass es da Lockrufe geben wird, denen er vielleicht erliegt aufgrund seines Alters und aufgrund der fortgeschrittenen Karriere, dass er jetzt noch einmal diesen Wechsel anstrebt. Wäre natürlich eher katastrophal für uns. Mir hat jemand gesagt, dass man jeden im Kader mehr oder weniger ersetzen kann mit dem Schattenkader, den man hat, ohne einen großen Leistungsverlust zu haben. Den einzigen, den man in der Winterpause wahrscheinlich nicht ersetzen kann, sollte er gehen, ist Ota Kitteschwili, weil du so einen Spieler eben kurzfristig im Winter nicht kriegst. Hm. Das ist, glaube ich, richtig.
Ja, ja, nicht umsonst. Eine absolute Säule der letzten Jahre und natürlich auch jetzt gerade im Herbst in ganz großer Form gewesen. Ja, schauen wir mal, was da passiert.
Die Gerüchte rund um Birev und so weiter, die halte ich ehrlich gesagt nicht für sehr realistisch, weil ich glaube, dass Mika Birev plus sein Beraterteam schlau genug ist, wenn der diese Saison einigermaßen so zu Ende spielt, kann der im Sommer einen richtig großen Transfer machen. Ich glaube nicht, dass der jetzt über Habs im Winter nach Köln geht oder so irgendwas. Ich glaube, das ist mittlerweile, glaube ich, unter seinem Niveau. Das würde er, glaube ich, nicht machen. Also ich glaube, dass das ein Spieler ist, der also Heul und Sphären erreichen kann bei den Transfers. Und möglicherweise können wir da auch einen Deal machen dann, wo wir wieder ein bisschen mitschneiden, wenn es weitergeht, so wie bei Heul und seinerzeit. Ja. Weil bei Gazi Begovic und der Klausel dort ist ja das leider nicht der Fall. Da kriegen wir einmal ein bisschen und das war's.
Ja. Ja, denn sein mittelfristiges Ziel wird es wohl sein, dann irgendwann wieder oder überhaupt Premier League zu spielen. Ne?
Wahrscheinlich.
Dann ist auch Malik aufgetaucht, genau, Malik Yalcoye, der möglicherweise, so hat zumindest die kleine Zeitung berichtet, die Leihe vorzeitig beendet, weil in Brighton gleich weiterverkaufen will.
Ja, das ist eh, wie auch die kleine Zeitung richtig geschrieben hat, haben wir das auch mal gemacht mit Christoph Lang von Hartberg, Leihe beendet, weil ein Angebot da war zum Kauf. Möglicherweise hat Brighton ein lukratives Angebot für Malik Yalcoye am Tisch und sie können ihn ja jederzeit abberufen. Das ist ja bei diesen Leihgeschichten leider so. Mhm. Wäre natürlich auch bitter, weil er hat zwar, glaube ich, erst, was hat er, 13, 14, 15 Spiele oder so, aber hat in dieser Zeit schon einen ziemlichen Eindruck hinterlassen und ist, glaube ich, permanent Stammspieler gewesen, bis auf ein paar Ruhepausen.
Ja, also innerhalb von kürzester Zeit da ein ganz, ganz wichtiger Spieler im Mittelfeld und der natürlich auch extrem abgehen würde. Um zwei oder drei Spieler haben wir uns noch aufgeschrieben. Bei Gregory Wüttrich denke ich mir, ja gut, wenn da jetzt was kommt, ist es so quasi seine letzte Chance, oder? Gerade wenn es Richtung Deutschland gehen würde oder könnte. Also wäre das ja auch nicht unrealistisch, sagen wir mal so.
Ja, ich glaube, er möchte sich auch selbst nochmal beweisen mit nach dieser Schmach mit Augsburg, was nichts geworden ist. Mhm. Mit einem angeblichen Knieproblem. Also ich schätze schon, dass der zumindest in sich trägt, dass er so einen Transfer noch hinkriegen würde. Aber ich glaube, dass er mittlerweile in einem Alter ist, wo er nicht mehr alles machen darf. Also ich glaube, das müsste schon ganz genau passen, dass er das jetzt macht.
Bei William Böwing gibt es natürlich auch immer wieder ein Thema. Der hat natürlich groß für sich Werbung gemacht in den letzten Wochen. Wäre jetzt auch nicht ganz überraschend. Bei einem, bei dem es auch nicht überraschend wäre, wenn er den Verein verlässt, ist einer, der so gut wie gar nicht gespielt hat.
Ja, das hat man auch mehrfach gehört jetzt schon aus dem Club, dass Emir Karic natürlich aufgrund seiner Situation nicht zufrieden ist. Logischerweise ist er das nicht. Da gibt es möglicherweise auch einen Wechsel. Aber eben an, der möglicherweise eh Sinn macht, weil offenbar passt er nicht ins System. Weil sonst hätte er das irgendwie bei den Chancen, die er hatte, besser genutzt. Was wir auch gehört haben, ist, dass Michael Parensen ein großer Fan vom Abwehrspieler Malic sein soll, der jetzt ja auch schon ein bisschen eingewechselt wurde auf der Außenverteidigerposition. Und das heißt, dass man sich zumindest überlegt, dass man Gazi Begovic gar nicht unbedingt nachbesetzen wird, sondern dass man versucht, mit Malic und Johnston die rechte Seite zu bespielen. Das wäre natürlich dann ein interessantes und sehr riskantes Experiment, aber würde ich, wenn der tatsächlich so gut ist, wie alle sagen, würde ich das gut finden, weil dann hättest du wieder jemanden, den du in einem Alter entwickelst, auf einer Position, die noch dazu relativ begehrt ist, weil es gibt nicht so viele gute Außenverteidiger, war das ein ganz guter Move eigentlich.
Absolut, also ich glaube, er ist auf jeden Fall ein guter Typ. Ich kann mich erinnern, wie er zu Sturm gekommen ist, im Sommer hat er irgendwie auch in den Testspielen, die man da gesehen hat, sofort irgendwie, ja, trotz seines jungen Alters eine Führungsrolle übernommen und Bälle gefordert im Spiel. Interessant war nur, dass er da meistens im defensiven Mittelfeld oder dann in der Innenverteidigung gespielt hat und dann quasi so erst im Lauf des Herbsts da im Rahmen der Zweierspiele als Rechtsverteidiger eingesetzt worden ist, was jetzt zumindest am Anfang ja sichtlich noch nicht so ganz seins war, aber wenn man das hinbekommt, wäre es natürlich eine coole Sache und es wäre ihm zu wünschen, ja.
Was ich finde, wenn Karic wirklich geht, da muss man natürlich links jedenfalls was tun, weil nur Lavallée dort steht sonst eigentlich auf dieser Seite, der das spielen kann. Und ich noch immer der Meinung bin, dass der in der Mitte, hinten oder defensives Mittelfeld noch immer besser aufgehoben ist als links draußen. Also es ist noch immer nicht, obwohl es relativ gut funktioniert, noch immer nicht die optimale Position für ihn, finde ich. Also ich finde, wenn man einen klassischeren Linksverteidiger wieder aufbieten könnten, würde das schon noch einmal helfen, eventuell.
Ja, da braucht es eine Alternative. Ja, vor allem international sieht man es halt, dass er kein Linksverteidiger ist und dass ihm da halt doch einiges fehlt auf internationales Niveau. Ich glaube, für die Liga macht Lavallée noch immer sehr, sehr gut, aber in der Champions League kriegst du es dann halt auch beinhart aufgezeigt. Ja, also wir merken und sehen, da wird einiges auf Sturm zukommen in dieser Transferzeit und einiges auf Michael Parenzen zukommen. Kommentiert wird von Sturmseite zu den ganzen Themen ja aus Prinzip nichts. Auch rund ums Thema Säumer oder anderer Trainer hat man das ja so zu handhaben versucht. Warum versucht? Gelungen ist es im Fall der Trainerbestellung ja nicht.
Na, die Trainerbestellung, wo es ja hieß, man kommuniziert dann, wenn eine Entscheidung gefallen ist, nach außen, hat irgendwer anderer, es gibt einen dringenden Verdacht, wer es war, schon der kleinen Zeitung erzählt, dass das so sein wird. Dann hat man ganz, ganz hektisch angefangen, die Aussendung zu schreiben und hat dann eine Stunde oder eineinhalb Stunden später vermeldet, dass Säumel Trainer wird. Aber da ist schon das erste Mal schiefgegangen. Aber ganz grundsätzlich ist es ja so, und das hat bis zu dieser Säumel-Geschichte auch gestimmt, dass Parenzen diese Gerüchteküche, wie es mit Schicker im Prinzip üblich war, dass man mit dem einfach geredet hat drüber. Der hat das aber auch sehr gut moderiert. Der hat immer die Information aus seiner Sicht da recht gut gesteuert. Hat aber mit jedem telefoniert drüber und hat jedem formelle und informelle Informationen gegeben, mit denen man sich gut weiter bewegen konnte und hat das aber auch so gestreut, dass das dann jeder gewusst hat im Endeffekt. Michael Parenzen macht es umgekehrt. Er kommuniziert nur über die Kommunikationsabteilung und da kommt halt meistens logischerweise sehr wenig, weil da heißt es, Gerüchte werden nicht kommentiert. Alles andere wird kommuniziert, wenn es soweit ist. Ob das auf Dauer ein gangbarer Weg ist, der immer in dem Umfeld in Graz ganz gut funktioniert, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, dass es da vor allem von den großen Medien, die da sehr drauf angewiesen sind, für uns ist es ja ein bisschen wurscht, wir können ja drüber reden, wie es ist und haben noch immer was zum Reden, die brauchen diese Infos halt auch, sonst haben sie manchmal nichts zum Schreiben. Da könnte er möglicherweise in ein bisschen eine Unmutsfalle tappen, wenn er das sehr, sehr konsequent so weiter betreibt.
Ja, vor allem, ich denke mal, es ist ja so, wenn du, wie du gesagt hast, eben auf diese Infos angewiesen bist, dann hörst du dich zwangsläufig bei anderen Personen um, weil sonst wärst du journalistisch nicht geeignet und das machen ja die Leute dann auch. Und man findet dann natürlich früher oder später den einen oder anderen, der dann was rauslässt. Und dann kommt man in die Situation, dass man Botschaften nicht mehr steuern kann als sportlich Verantwortlicher. Und das wird ihm natürlich nicht recht sein. Also mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ich kann mir schwer vorstellen, dass das ewig so bleibt.
Ja, du erreichst das Gegenteil von Message Control damit, weil dann versucht die jeder zu umgehen. Das machen ja wir genauso. Weil alle anderen im Verein oder die meisten anderen kann man einfach anrufen. Und selbst von dort kommt dann halt irgendeine Information, auch wenn es eigentlich heißt, wir reden das nicht. Aber irgendeine Info kriegst du immer. Und wenn du dann aber der Einzige bist, der es nicht machst, bist du nur mehr Passagier. Und das ist, glaube ich, auf Dauer eine schwierige Situation für ihn. Und wenn er es zu konsequent macht, dann kriegen wir wieder so Zustände, wie es schon früher mal war, wo dann nur mehr so halboffiziell geleakt wird, irgendwoher, damit die Infos gehen. Und das kann ja auch nicht in seinem Interesse sein.
Genau, dann laufst du einfach immer hinterher, hinter der Nachricht oder hinter dem Gerede. Sozusagen, ja, natürlich muss man auch sagen, ist für ihn oder merkt er da oder ist das einer der Punkte, wo er ein bisschen so die andere Kultur kennenlernt im Vergleich zur deutschen Bundesliga. Man muss sich vorstellen, der war natürlich jahrelang bei Union Berlin tätig, die jetzt auch schon gestandener Bundesliga-Verein in Deutschland ist, wo das natürlich alles ein bisschen anders gehandhabt wird.
Ja, das wurde uns ja auch von anderen Leuten, mit denen wir noch immer so tun wie früher, erzählt, dass das für den Michael Parenzen sehr verwunderlich war, wie das bei uns gehandhabt wurde, jetzt mit Andi Schicker vorher und auch mit dem da war eigentlich der Chris Ilzer der, der am wenigsten direkt kommuniziert hat. Der wollte nicht so zwischendrin einmal kontaktiert werden. Das war ihm überhaupt nicht recht. Also mit dem musste man sich immer sehr konkret ausmachen, wann man redet. Aber er war sehr verwundert, dass da so eine direkte Kommunikation auf allen Ebenen stattfindet. Ja,
ja, war unter Schicker auf jeden Fall ganz was anderes. Ja, schauen wir mal, wie das weitergeht. Aber auf jeden Fall eine spannende Beobachtung jetzt schon in den ersten Wochen unter dem neuen Geschäftsführer. Dann kommen wir zum vierten Punkt auf unserer Agenda. Und es ist zu guter Letzt wieder mal hoch an der Zeit, ausführlicher über den Fußball der Frauen beim SK Sturm zu reden. Der Herbst liegt auch da hinter uns und der Kampf um die Top 4 ist beinhart. Dazu gibt es Verletzungsthemen, aber auch in Sachen Spielstätte gibt es das eine oder andere Update. Ich habe mich zu all dem mit Sportchef Michael Erlitz unterhalten und das hat er mir erzählt. Ja, Michi, vielen Dank für deine Zeit. Es ist Jahresende, das heißt, es ist Zeit für eine kleine Herbstbilanz bei den Sturmfrauen. In 13 Spielen hat es 5 Siege gegeben, 4 Remis und 4 Niederlagen, ergibt 19 Punkte und Platz 4. Inwieweit kannst du mit dieser Herbstsaison leistungstechnisch, aber auch punktemäßig zufrieden sein?
Ja, erstmals danke, Andi, für die Einladung. Punktetechnisch muss ich dir ganz ehrlich sagen, können wir nicht zu 100% zufrieden sein. Wir hätten sicher einige Spiele gehabt, wo wir mehr rausholen hätten können, egal ob das jetzt bei der Vienna war oder in Bergheim. Also es waren wirklich einige Spiele gewesen, wo wir Punkte leider liegen haben lassen. Ich denke, ganz bitter war es jetzt auch im letzten Spiel gegen St. Pölten. Da schaffst du es nach einigen Jahren endlich einmal einen Punkt aus St. Pölten mitzunehmen und fast dann trotzdem fast unzufrieden haben, weil es das Spiel 2-3-0 gewinnen hättest können. Insofern war es, glaube ich, eine sehr, sehr gute Herbstsaison. Allerdings, was jetzt die Chancenauswertung betrifft und dann auch die Punkteausbeute, wäre sicher einiges Potenzial nach oben definitiv drin gewesen.
Man hat außer jetzt gegen die bei der ersten St. Pölten-Partie immer nur relativ knapp verloren, aber man muss eben schon sagen, wie du angemerkt hast, die Torausbeute ist nicht wirklich zufriedenstellend. Mit 14 erzielten Toren hat man eindeutig die wenigsten jetzt aus diesen aktuellen Top 4 und St. Pölten und Austria haben sogar über 10 Tore mehr erzielt. Woran würdest du das festmachen? Was sind die Gründe oder die Analysen, die ihr da gemacht habt noch im Herbst?
Einer der Gründe ist definitiv unser Verletzungspech vorne in der Offensive. Also wir haben mit der Laura Kronberg, die letzte Saison Zweite in der Torschützenliste geworden ist, einen extrem bitteren Ausfall schon kurz vor Saisonstart gehabt und dann jetzt mitten im Herbst noch einen weiteren Ausfall von der Pauline Deutsch. Also aktuell haben wir in der Offensive ja wirkliche Probleme und ich glaube, dass die Chancenausbeute dann ja daran ein bisschen gescheitert ist.
Das bringt uns gleich ein bisschen zu so einem Personal- bzw. Verletzten-Update. Beginnen wir mit der Laura Krumbeck. Wie weit ist sie momentan in ihrer Rehabilitation? Wie geht sie momentan?
Ja, also die Laura ist vor kurzem operiert worden, ist jetzt da voll im Reha-Prozess drinnen. Wie lange es bei ihr dauert, ist noch relativ offen, weil es halt dann doch ein größerer Eingriff war. Da kann ich jetzt nicht genau sagen, wann sie zurückkommt. Wird definitiv jetzt noch ja, bis Herbst, bis nächsten Herbst dauern. Bei den anderen wird es ein bisschen früher sein. Also die Steffi Großkasteiger wird voraussichtlich jetzt in der Vorbereitung wieder einsteigen. Und die Ruschica Krajinovic und die Pauline Deutsch werden mit viel Glück und hoffentlich in der Sommervorbereitung einsteigen.
Heißt das, wenn ich die richtig verstanden habe, jetzt das Angriffspersonal ist ziemlich begrenzt, dass man jetzt im Winter noch Ausschau halten wird nach einer Verstärkung?
Ja, kann man so sagen. Also wir haben natürlich auch die ein oder andere Testspielerin jetzt schon bei uns gehabt, die wir einfach beobachten wollen, dass wir uns vielleicht mit ein, zwei Spielerinnen im Winter verstärken. Aber wie genau das noch ausschaut, ist noch offen.
Gibt es sonst transfermäßig irgendwelche Pläne? Ist abgangsseitig irgendwas zu befürchten? Schaut man sich auf anderen Positionen an um?
Na, derzeit muss ich ehrlich sagen, ist der Kader so, wie er steht, relativ fix. Wie gesagt, wir reden über ein, zwei Neuzugänge, vielleicht in der Offensive, aber Stand jetzt gibt es da nichts Konkretes.
Was von außen betrachtet gut funktioniert hat, war quasi der Wechsel im Tor. Lourdes Romero hat sie quasi etabliert und ist ja doch in große Fußstapfen getreten von Marielle El-Sharif. Wie würdest du ihren Herbst zusammenfassen?
Ja, ich denke also, dass sie die Lourdes richtig gut entwickelt hat hinten, aber ich würde auch die Vanessa Gritzner hervorheben, unsere zweite Torfrau, oder eigentlich kann man gar nicht von einer zweiten Torfrau reden, wir haben zwei Einser-Torfrauen. Es hat sich jetzt einfach so entwickelt, dass die Lourdes die Ligaspiele spielt und die Vanni die Cup-Spiele, aber grundsätzlich haben wir da wirklich zwei Glücksgriffe hinten im Tor und ja, es ist richtig gut, dass man dann so einen Rückhalt da hinten hat.
Was statistisch jetzt noch aufgefallen ist in dem Herbst, Sturm ist das Team mit den meisten gelben Karten, nämlich 27. Die Spielerinnen Petersen, Meierhofer und Kreuz halten schon bei 4, also sind dann bei der nächsten gesperrt. Überspitzt formuliert, ist Sturm so ein unfaires Team?
Würde ich gar nicht sagen. Ich würde sagen, das spricht eher für den Charakter des Teams, dass wir uns einfach in jedem Spiel reinhauen, dass wir beißen und ja, dann das ein oder andere Foul halt herausholen. Aber im Endeffekt finde ich, ist das schon gut und spricht für das, dass der Kader sehr, sehr hungrig ist und einfach mehr will in jedem Match.
Ist die eine oder andere auch aufgrund von Schiedsrichterkritik passiert?
Ich will jetzt so gar nicht sagen, aber kann sein, dass es passiert ist, ja.
Sehr gut, dann hoffen wir, dass die betreffenden drei Spielerinnen möglichst lang um eine Sperre herumkommen, aber es wird sie wahrscheinlich nicht vermeiden lassen, irgendwann im Frühjahr. Wenn wir jetzt auf das Frühjahr schauen, man hat zum Auftakt im Cup St. Pölten, wo man zuletzt eben knapp dran war, dann gibt es noch diese 5 Spiele bis zum Strich, also 15 mögliche Punkte. Wenn wir jetzt bei der Liga mal bleiben, wie viel von diesen 15 möglichen Punkten wird man da brauchen, um diese Top 4 dann tatsächlich zu schaffen?
Alle 15 am besten. Schwierig zum sagen, aber die Tabelle ist aktuell sehr, sehr eng. Also wir sind jetzt 3 Punkte vor Bergheim, wo wir wissen, dass die schon großteils von Red Bull Salzburg übernommen worden sind. Also wie gesagt, wir brauchen, glaube ich, jeden Punkt, dass wir dann im Endeffekt in den Top 4 stehen. Ja, Neulenkbach ist jetzt auch eine Mannschaft, die uns hinten schon draufklebt. Altach ist 5 Punkte entfernt. Das sind alles Top-Mannschaften und es ist so schwierig wie noch nie, dass man halt einfach vorne mitspielt.
Und im Cup gibt es natürlich die Chance, in einem Spiel ist immer alles möglich. Wie schätzt du es da ein? St. Pölten natürlich jetzt auch in dem Herbst mit Champions League viel mehr spielen als sonst. Im Frühjahr wird das anders sein. Heißt es, dass die Chancen oder dass es eher wieder schwieriger wird, St. Pölten beizukommen, oder weil es das erste Spiel ist nach der Winterpause, ist sowieso alles möglich?
Ja, St. Pölten darf man nie unterschätzen und da darf man auf keinen Fall überheblich werden. Es war eine super Partie, die wir auswärts da abgeliefert haben, aber jetzt direkt nach der Winterpause St. Pölten wiederholt sein, ohne Champions League-Spiele, erste Partie. Es ist für beide Seiten, glaube ich, alles drinnen, aber St. Pölten ist schon der klare Favorit.
Jetzt hat es nicht nur bei den Herren im Herbst einen Trainerwechsel gegeben an der Spitze, sondern daraus resultierend auch bei euch, weil eben Sagan Duran dann aufgerückt ist ins Herren-Trainerteam als Co-Trainer. Tode Djakovic hat jetzt übernommen. Sicher einer, den viele der Black FM-Hörerinnen und Hörer noch nicht so genau kennen. Was gibt es zu ihm zu sagen? Was ist er für ein Typ und ja, wie hat er sich bisher gemacht als Chefcoach oder als Interimstrainer?
Ja, der Tode ist ein super Typ, also sowohl sportlich gesehen als auch menschlich gesehen. Er hat jetzt einmal 3 Wochen Probezeit sozusagen gehabt, wie der Sagan einmal interimistisch bei den Herren war. Hat das richtig gut umgesetzt, hat das Maximum rausgeholt, hat 3 Punkte gegen den Lenkbach geholt, 1 Punkt gegen St. Pölten geholt. Mannschaft top vorbereitet, also der lebt wirklich für Fußball 24 Stunden am Tag. Ja, also wirklich ein Glücksgriff und eigentlich eine logische Folgerung, dass nach dem Abgang vom Sagan er das übernehmen wird und er einen Großteil dieses Wissens von ihm mitnimmt und weiterführt.
Er hat ja selber auch aktiv Fußball gespielt und war, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, auch im Analysebereich beim ÖFB tätig, also kommt auch quasi aus der Analyse-Ecke, oder?
Ja, genau, also er hat die B-Lizenz gemacht, ist jetzt aufgenommen worden in die A-Lizenz. Nebenbei ist er in der U16 bei den Männern im Nationalteam als Analyst in den Länderspielpausen. Hat auch im Frauen-U17-Nationalteam die Analysen gemacht. Ja, also wirklich auf diesem Bereich absoluter Fachmann. Hat für den Sagan gefühlt 24 Stunden am Tag jedes Spiel, jede Szene, jedes Training analysiert. Und genau das hat jetzt in den letzten 3 Wochen als Cheftrainer auch weitergeführt. Und deswegen, ja, wie gesagt, Topmann für diesen Posten.
Sehr gut. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist die Future League und das Team dort vom SK Sturm. Auch dort ist man Vierter in der Tabelle, aber da geht es wesentlich enger zur Sache. Und, wie du vorher schon angesprochen hast, dort ist ja auch schon Red Bull offiziell als Red Bull unterwegs und mit einer U20 sehr erfolgreich. Sturm nach dem Herbst mit 26 Punkten und 34 Toren. Wie zufrieden bist du mit dem, was quasi nachkommt?
Ja, unser Future League Trainer, der Jonas Kürek, macht es meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Also ist wirklich genau der Richtige, was die Ausbildung betrifft. Kommt mit den Mädels super zusammen, ist wirklich ein Top-Trainer im Nachwuchsbereich. Macht auch sehr viel Analyse, was dann auf die Mädels auch im Endeffekt in der Kampfmannschaft zukommt. Sei Offensive aktuell meiner Meinung nach eine der besten in der Liga, wobei man da halt ganz klar sagen muss, also da geht es nicht um Punkte, da geht es nicht um Ergebnisse, sondern da geht es wirklich rein um die Ausbildung. Sieht man auch bei Red Bull Salzburg, welche Spieler da schon nachkommen, und das soll ja bei uns so sein. Die Mädels sollen sich gut entwickeln und ja, wie gesagt, das Ergebnis ist dann zweitrangig. Mhm. Aber die Ergebnisse, muss man ehrlich sagen, stimmen derzeit auch. Mhm.
Einen Namen habe ich mir rausgeschrieben, wenn ich mir die Statistiken so anschaue. Valentina Forobosco, 13 Einsätze, 12 Tore, damit Zweiter in der Torschützenliste, zweimal Triplepacks in dem Herbst. Absoluter Versprechen für die Zukunft, oder was gibt es zu ihr zu sagen?
Ja, definitiv eine Spielerin mit viel Potenzial, hat auch schon die eine oder andere Anfrage von anderen Vereinen gehabt. Ihr Bruder spielt auch in der Zwarer Mannschaft bei Sturm, beziehungsweise in der Akademie. Also kommt aus einer sehr, sehr guten Fußballerfamilie. Ja, hat im Nachwuchs definitiv gezeigt, was sie kann, und ist gerade erst 15 geworden. Das heißt, sie wäre gerade erst berechtigt, dass sie in der Kampfmannschaft mittrainiert, beziehungsweise spielt. Aber wie gesagt, da muss man ganz klar auf die Entwicklung schauen und ja, auch schauen, dass man Spielerin nicht verhasst.
Mhm. Spannend. Alles Gute ihr auf jeden Fall weiterhin, auch im Frühjahr. Kommen wir abschließend vielleicht noch ein bisschen zum Rundherum und auch zur Infrastruktur. Eine traditionelle Frage, wenn wir uns unterhalten, natürlich das Thema Spielstätte. Inwieweit ist da schon oder wie weit ist da bis jetzt geplant worden, wo man im Frühjahr spielt und wo geht es denn überhaupt los?
Ja, das ist eine gute Frage, wie jedes Mal. Ich kann es da zu 100% noch nicht sagen. Wir werden wieder probieren, so wie in den letzten Jahren, dass wir ein oder zwei Spiele im Stadion vielleicht unterkriegen. Aber der Großteil der Spieler wird voraussichtlich in Messendorf stattfinden. Ja, los geht's mit dem Cupspiel gegen St. Pölten am 8. Februar. Wie gesagt, wenn alles gut geht, vielleicht sogar im Stadion. Und ja, sonst werden wir in Messendorf das Spiel spielen.
Mhm. Trainingssituation ist weiterhin bei euch natürlich auch am Postplatz. Man wartet natürlich wie alle, dass das Projekt im Puntigam so schnell wie möglich vorangeht. Trotzdem, wie ist die Situation da für euch? Wie gut könnt ihr da trainieren? Wie ist der Platz oder sind die Plätze mittlerweile dort ausgerüstet?
Ja, also es wird von Zeit zu Zeit besser. Wir haben jetzt ein neues Flutlicht gekriegt. Das heißt, die Trainings am Abend sind es definitiv leichter zu absolvieren und es ist auf jeden Fall in der Qualität gestiegen. Beim Rasen sind wir gerade am Arbeiten, dass wir zusätzlich zum Platz wird auch noch ja, eigene Leute vielleicht zur Verfügung stellen, die da unterstützend mitarbeiten, und ja, so geht es halt laufend voran, dass die Infrastruktur dort verbessert wird.
Mhm. Abschließend, wie schaut der Winterfahrplan jetzt bis zum ersten Spiel aus? Was ist geplant, trainingslagermäßig? Wie läuft das ab?
Ja, die Vorbereitung wird aufgrund der neuen Ligaphase sehr, sehr kurz sein. Wir haben ja eben wie bei den Männern Grunddurchgang und dann Gruppenteilung, oberes, unteres Playoff. Und somit gibt es dieses Mal nur 3 Testspiele. Also wir haben 4 Wochen Vorbereitung, starten am 7. Jänner. Am 20. fahren wir auf Trainingslager in die Therme Wiwat, bis 24. spielen dort dann ein Testspiel gegen NS Mura. Und ja, dann haben wir noch ein Testspiel gegen Medi Muri, wenn ich mich nicht täusche, und dann geht es schon mit Cup los. Also wie gesagt, sehr, sehr kurze Vorbereitung und ja, starten dann auch gleich direkt in die Liga beim Heimspiel gegen die Vienna.
Alles klar, ja, straffes Programm. Alles Gute. Jetzt vorläufig einmal natürlich angenehme Feiertage und einen guten Rutsch. Und ja, möge es erfolgreich ins Jahr 2025 gehen.
Danke und guten Rutsch.
Ja, sportlich also bei den Sturmfrauen, wenn wir jetzt auf die Liga zurückschauen, sicherlich Luft nach oben, hat auch Michi Erlitz zugeben müssen, vor allem jetzt was die Torausbeute betrifft. Und das liegt ja, muss man ganz klar sagen, auch an der alles andere als einfachen verletzten Situation.
Ja, man darf ihm da jetzt auf gar keinen Fall den Vorwurf der Ausrede machen, weil bei dem Aderlass den Sturm schon mit Laura Grunberg von Saisonbeginn und dann danach, was noch nachkommen ist an Offensivkräften, die verletzt sind, passiert ist, kannst nicht kompensieren. Vor allem da nicht, wenn man die finanzielle Ausgestaltung der Sturmdamen kennt, dann gilt das einfach, dass man die fehlenden Treffer sicher auch darauf zurückführen kann, dass man einfach keine Striker hat.
Er hat es ja schon angedeutet, also man ist da auf dem Weg, Ersatz zu holen, weil natürlich kann man auf Laura Grunberg und auch auf Pauline Deutsch, die ja ganz gut in Fahrt gekommen ist im Verlauf des Herbst und sich dann das Kreuzband gerissen hat, länger nicht zurückgreifen. Aber da schaut es ganz gut aus, dass man da die eine oder andere Verstärkung bekommt und dann klappt das hoffentlich auch wieder besser mit dem Tore schießen. Auf der Trainerposition hat es durch diese ganze Rochade auch eine Veränderung gegeben. Tode Čaković ist jetzt der neue Trainer und der wird das Ganze fortführen. Der Plan ist, auch das Trainerteam jetzt zusätzlich aufzustocken, weil Čaković ja vorher Co-Trainer war. Eigentlich kann man sagen, hat man da intern dann quasi vorgebaut, was ja auch in dem Bereich keine schlechte Sache ist, oder?
Ja, es spricht für die Besetzungen der letzten Jahre und Monate, dass man offenbar den Staff nicht nur vom Headcoach so besetzt hat, dass man gut damit leben kann, sondern dass auch die Kräfte dahinter so ausgestaltet sind, dass sie direkt übernehmen können. Weil jetzt haben wir es von der Zweier auf die erste so gemacht, innerhalb des Damenteams machen wir es auch so, dass wir es intern nachbesetzen, spricht jetzt nicht unbedingt gegen das, was da am Personal verpflichtet wurde. Und so wie der Michi Erlitz über ihn redet, ich kenne ihn jetzt selber nicht, ich habe auch noch kein Spiel gesehen, seit er Trainer ist, aber so wie er redet und wie es klingt, ist es jetzt zumindest relativ vielversprechend.
Ja, steht auf jeden Fall auch auf der Black FM Agenda, dass wir uns zeitnah auch mal mit Tode Čaković unterhalten werden. Die traditionelle Infrastrukturfrage oder Spielstättenfrage ist natürlich auch nicht ausgeblieben. Aus der und auch im Nachgespräch ist dann ja hervorgegangen, dass jetzt die Gruben leider aktuell kein Thema mehr ist. Wir haben es schon öfter besprochen. Da hat man ja auch einen anderen Mieter dort mit mehreren Teams und ja, mit dem zusammen und dort die notwendigen Arbeiten durchzuführen, die es brauchen würde, um da ordentlich Fußball spielen zu können. Das ist einfach so kurzfristig nicht möglich. Dafür rücken Spiele in Liebenau wohl wieder in den Bereich des Möglichen, was auch daran liegt, dass Sky in diesem Herbst zum ersten Mal auch ein Frauen-Bundesligaspiel übertragen hat, nämlich eines von Union Klein München, Blau-Weiß Linz, im Anschluss an eine Übertragung des Herren-Bundesliga-Teams. Und der Plan von Sky ist offenbar auch im Angebot an andere Teams der Herren-Bundesliga, wenn das der Fall ist, dass nach dem Herren-Bundesligaspiel auch ein Frauen-Bundesligaspiel im Stadion stattfindet, dann wird das von Sky übertragen. Und das wäre ja wirklich eine coole Sache, wenn das auch bei Sturm der Fall sein wird.
Ja, das wäre jede Sichtbarkeit für die Sturm-Damen oder für die Damen-Bundesliga generell ist ein Gewinn. Und das ist ja im Prinzip, gibt es da wenig dagegen einzuwenden, wenn die Infrastrukturmöglichkeiten das zulassen, dass die Damen dann hinten nach noch spielen können oder dürfen. Dann ist es natürlich optimal, weil dann hast du erstens ein viel größeres Publikumsinteresse, weil es werden natürlich nicht alle da bleiben, aber es werden einige da bleiben, wenn nachher noch ein Damenspiel ist. Und du hast natürlich von der Coverage her bei Sky hast du ein anderes Niveau als das, was die jetzigen Übertragungen der Damenliga hergeben. Das kann ich, ohne dieses Spiel von Klein München gesehen zu haben, weiß ich, dass das ein besseres Übertragungsniveau sein wird, als es bis jetzt war. Das ist jedenfalls so. Bei dieser ganzen Geschichte mit im Stadion spielen, wir haben ja auch mit Thomas Teppich drüber geredet, der hat ja auch schon gesagt, dass das mit der Grube nicht gehen wird, weil da zu viel Fragezeichen dahinter sind. Und er hat ja schon drüber geredet, dass dann in diesem Trainingszentrum die Damen ihre Heimstätte finden werden, weil es da 500 Plätze gibt. Für die Zweier geht's nicht, weil es keinen Auswärtssektor gibt und so weiter, was du in der zweiten Liga brauchst. Aber dass die inzwischen schon im Stadion eventuell spielen könnten, hat er uns nicht erzählt. Gut, dass uns das der Michi Erlitz erzählt hat.
Ja, also er ist da auf jeden Fall sehr optimistisch, dass das gelingen wird im Frühjahr. Wenn nicht das Ganze möglich ist, dann ist die Spielstätte eben Messendorf für die Frauen. Und abgesehen davon ganz interessant, was auch immer wieder Thema ist, wenn man sich so umhört rund ums Thema Frauenfußball und Frauenbundesliga, dass wohl ja mehr als überlegt wird, die Frauenbundesliga vom ÖFB zu entkoppeln und in die Herrenbundesliga einzugliedern. Und die Überlegung da ist dann auch, ich meine, wir kennen ja mittlerweile die Bestimmungen der Lizenzen für die Herren-Bundesliga-Teams, wo ja auch vorausgesetzt wird, dass man Frauenteams oder ein Frauenteam betreibt. Und ja, der Plan ist dann offensichtlich auch langfristig, dass diese Frauenteams der Herren-Bundesliga-Vereine eine eigene GmbH werden sollen irgendwann einmal. Und ja, eben Teil davon auch, dass das Ganze dann zusammengeführt wird, was aus meiner Sicht der Professionalisierung des Frauenfußballs in Österreich sehr förderlich wäre.
Ja, in jedem Fall. Sie passen dann die Lizenzbedingungen der Männer an die Frauen an, was sicher Aufwertung ist, als wie wenn du im Breitensportverband untergebracht wirst und da so behandelt wirst, mehr oder weniger. Wird sicher auch finanziell andere Möglichkeiten geben, wenn du GmbHs gründest innerhalb deiner Organisation, kannst du sie ja finanziell anders ausgestalten als mit diesem Nebenherlauf-Ding, das wir da jetzt immer so haben. Also ich bin jedenfalls der Meinung, dass das eine gute Idee wäre.
Ja, und abgesehen davon merkt man ja immer mehr von den Männerteams, die auch im Frauenfußball aktiv werden, die Aktivitäten von Rapid, also Rapid nimmt da einiges an Geld und Ressourcen in die Hand. Red Bull sieht man jetzt schon, wie wir es auch besprochen haben, in der Future League und auch in Verbindung mit Bergheim, wo jetzt eben schon die Red Bull-Spielerinnen auflaufen und da quasi schon, obwohl sie noch Bergheim heißen, ab nächster Saison ja dann Red Bull Salzburg, da schon andocken und aufzeigen können. Also da kommt sicher einiges auf uns zu im Frauenfußballbereich in den nächsten Jahren. Zu guter Letzt haben wir auch noch über die Trainingssituation geredet. Ja, am Postsportplatz hat man jetzt immerhin ein halbwegs ordentliches Flutlicht, damit man beim Training, wenn es finster ist, auch was sieht. Immerhin. Aber eben, wie du schon gesagt hast, das Trainingszentrum Buntigam sollte besser heiter als morgen schon zu bauen begonnen werden, weil es da eben dann nicht nur die Trainingsmöglichkeiten gibt, sondern dann eben auch einen Platz, wo man Meisterschafts- und Cupspiele austragen kann. Also wir hoffen, dass das ja schneller geht als zuletzt vom Präsidenten prognostiziert.
Ja, jedenfalls.
Gut, dann sind wir, glaube ich, durch.
Einen kurzen Ausblick machen wir noch, weil wir haben ja schon für Jänner haben wir uns ja schon ein bisschen was überlegt. Wir machen jedenfalls im Jänner, wenn die Wintervorbereitung stattfindet, abgesehen von dem, was rund um die erste Mannschaft oder um den Zweiertrainer und so weiter generell passieren wird, natürlich aktuelles Zeugs auch. Aber wir werden uns wieder ein bisschen intensiver mit der Stadionthematik beschäftigen, schon relativ bald im Jänner. Und wir haben uns auch vorgenommen, dass wir uns mit der ganzen Akademiesituation ein bisschen genauer auseinandersetzen werden, weil da gab es ja von Andi Schicker noch die Pläne, dass man möglicherweise auch wieder eine eigene Akademie ohne Fußballverband anstrebt, inklusive des Personals, das da momentan aktiv ist. Und wir sind da schon ein bisschen in der Vorarbeit und haben da möglicherweise ein paar ganz interessante Sachen auf Lager, die wir in dieser ganzen Akademie-Causa euch nicht vorenthalten wollen werden, oder?
Ja, so ist es. Also die Pläne und Ideen werden uns nicht ausgehen. Falls ihr irgendwelche Ideen habt, dann sagt uns Bescheid, schreibt uns über unsere Social-Media-Kanäle oder auch per Mail. Und ja, wir nehmen eure Vorschläge für Sendungen oder für ja, Interview-Vorschläge gerne an. Und in diesem Sinne sagen wir jetzt am Ende ganz herzlich Danke für eure Zeit und fürs Zuhören. Das Jahr neigt sich jetzt dem Ende zu und auch Black FM macht eine kurze Winterpause. Der Transfermarkt wird aber sicher bald so richtig ins Rollen kommen. Dazu beginnt ja auch die Vorbereitung sehr früh aufgrund der Spiele in der Champions League. Lang dauert die Zeit ohne die Schwarzen also nicht. Aber eine kurze Pause tut auch immer gut. Es ist Zeit, innezuhalten und für uns jetzt auch Danke zu sagen. Danke für eure Treue, für eure Unterstützung, für die rege Beteiligung an unseren Sendungen. Wir werden uns jedenfalls bemühen, auch im Jahr 2025 alles zu thematisieren, was es zum SK Sturm so zu besprechen, analysieren und zu diskutieren gibt. Bis dahin gilt wie immer alles für die Schwarzen. In diesem Sinne wünschen wir euch erholsame Feiertage, einen guten Rutsch und je nachdem einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald. Bye. Black FM.